Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute beschäftigen wir uns mit Forschungsmethoden in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich denke mal, dieser Podcast wird jetzt nicht ewig lang. Was ich einfach tun möchte, ist, also ich möchte jetzt nicht alle Grundlagen der Forschungsmethoden hier irgendwie ausbreiten, Forschungsdesign, Statistik und so weiter und so fort, sondern möchte ein paar Überlegungen hier ausbreiten, die, von denen ich glaube, die spielen hier wirklich eine Rolle. Ich werde also auch im Wesentlichen vielleicht das ein oder andere Paradigma gegenüberstellen, qualitative Forschung, quantitative Forschung, was sind ganz konkrete Herangehensweisen hier. Darum wird es gehen jetzt in den kommenden Minuten. Und was ist die grundsätzliche Frage hier? Also wenn man ein Lehrbuch aufklappt zu Arbeits- und Organisationspsychologie, oder ein internationales Lehrbuch mit dem Titel Organizational Behavior, dann steht da ja jede Menge drin. Und da sind auch zum Teil echte, klare Aussagen beschrieben. Das führt zu das. Und man muss sich dann die Frage stellen natürlich, woher wissen wir das alles? Woher wissen wir, was wir scheinbar wissen? Und das ist die ultimative Frage von Forschung, nämlich, was ist die Wahrheit? Und die Forschungsmethoden beschäftigen sich mit der Frage, wie gelangen wir zu dieser Wahrheit? Das ist natürlich ein riesen wissenschaftsphilosophisches Feld, das ich, wie gesagt, jetzt nicht in der Breite hier behandeln möchte. Möchte beginnen mit einer ganz konkreten Fragestellung. Fragestellungen, also eine inhaltliche Fragestellung. Inhaltliche Fragestellungen sind immer der Ausgangspunkt aller Forschungsbemühungen. Wir haben also irgendwie eine leise Vermutung, eine, sagen wir, Hypothese oder was auch immer. Und um die Dinge vielleicht ein bisschen anschaulich zu machen, stellen wir uns einfach die Frage, welcher Zusammenhang besteht zwischen Führungsstil und der Mitarbeiterzufriedenheit? Da mag man einwenden, man muss jetzt kein Wissenschaftler sein, um hier die Wahrheit zu kennen. Also fragen Sie einfach mal einen Menschen, der arbeitet, wenn diese Person unglücklich ist. Sag mal, warum bist du unglücklich? Dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass diese Person ausführt, naja, also bei meinem Chef ist es ja kein Wunder, wie der sich gibt. Wie er mich behandelt, wie er die Kollegen behandelt, da muss man ja unzufrieden sein. Also die direkte Führungskraft sozusagen als Quelle der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, das ist gar nicht so unplausibel, selbst in der Küchenpsychologie. Aber das genügt dem Wissenschaftler nicht. Wir wollen das ergründen. Und es ist ja nicht selten so, dass eine verbreitete Meinung, ein Common Sense sich in der nach wissenschaftlichen Bemühungen als falsch darstellt. Und man zu dem Ergebnis kommt, nein, da gibt's keinen Zusammenhang, das ist was ganz anderes. Und deshalb machen wir das. Wir wollen jetzt diese Fragestellung ergründen. Die Hypothese lautet, Führungsstil hat einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Geführten. So, und jetzt darf der Zuhörer, Sie, ja, mal kurz in sich gehen und mal überlegen, okay, wenn wir diese Fragestellung haben, wie würden wir die jetzt wissenschaftlich prüfen? Was machen wir denn jetzt? Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, der Einfachheit halber, ja, Sie haben wirklich alles Geld, das Sie benötigen, alle Ressourcen, Zeit. Und jetzt machen Sie mal, Montag beginnen Sie, machen Sie mal eine Studie oder was auch immer, um zu prüfen, ob es hier diesen postulierten Zusammenhang gibt. So. Jetzt. Der einschlägig geschulte Wissenschaftler. Häufig hatte Psychologen, ich bin ja selber auch Psychologen, die lernen im Studium schon sehr intensiv, wie sowas geht. Ja? Also im ersten Semester Psychologie, vor allem Statistik, ja? Forschungsmethoden. Und wenn man jetzt hier einen geschulten Psychologen fragt, was würdest du tun, dann würde dieser Psychologe nun Folgendes vorschlagen. Ja? Er würde sagen, okay, also kein Problem, machen wir. Wir müssen als erstes mal die relevanten Variablen extrahieren und definieren und daraus eine Hypothese formulieren. Ja, genau. Und wir haben hier zwei Variablen offenkundig. Die eine Variable lautet Führungsstil. Das ist wohl die unabhängige Variable, also diese Variable, die wir als eine Ursache betrachten, die einen Einfluss hat auf Arbeitszufriedenheit. Das ist die zweite Variable, in dem Fall die abhängige Variable. Ne? Die unabhängige Variable wirkt auf die abhängige Variable. Und wir vermuten jetzt nur mal, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir postulieren noch keine Hypothese, in welche Richtung. Ja, aber damit geht's jetzt los. Wir müssen jetzt irgendwie diese Variablen greifbar machen. Was ist das denn Arbeitszufriedenheit? Was ist das denn Führungsstil? Das müssen wir jetzt irgendwie klären. Wenn wir das nicht tun, dann messen wir etwas, wo wir nicht wissen, was ist das eigentlich? So, und jetzt müssen wir als nächstes ein Forschungsdesign definieren. Und da gibt's jetzt unendlich viele Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein echtes Experiment zu machen. Ein echtes Experiment würde bedeuten, naja, wir variieren die unabhängige Variable, den Führungsstil. Wir haben zwei Gruppen von mir aus oder drei Gruppen. Die eine Gruppe wird so geführt, die andere Gruppe wird so geführt und die dritte Gruppe wird so geführt. Ja, und das machen wir dann eine Zeit lang und dann messen wir danach, wie ist es um die Arbeitszufriedenheit bestellt. Und die Zuordnung der Versuchspersonen erfolgt selbstverständlich komplett zufällig. So, und dann kann es losgehen. Das könnten wir jetzt zum Beispiel machen in einem Labor. Dann wäre das ein Laborexperiment. Ja, kann man sich, glaube ich, irgendwie vorstellen. So, und nachdem wir dann das Experiment durchgeführt haben, dann haben wir ja die Daten, unsere Rohdaten bezogen auf die Arbeitszufriedenheit der Versuchspersonen in den jeweiligen Gruppen. Und jetzt untersuchen wir das statistisch und ermitteln, ob es einen statistischen signifikanten, also nicht durch den Zufall erklärbaren Unterschied gibt in der Arbeitszufriedenheit, eben in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Führungsstilen. So geht es. Und das würden jetzt die meisten Psychologen, die würden das unterschreiben. Und es ist vielleicht gar nicht so falsch, das so zu machen. Also sehr präzise, sehr kontrolliert, datengestützt. Okay. Wenn Sie aber vielleicht jetzt nicht akademisch, psychologisch sozialisiert sind, dann werden Sie vielleicht sagen, nee, ich mache das anders. Ich habe so eine grobe Vorstellung vom Zusammenhang zwischen Führungsstil und Arbeitszufriedenheit. Ich kenne die Wahrheit nicht, aber ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, wie die Dinge sein könnten, nämlich zum Beispiel, ich glaube, dass in einem kreativen Umfeld ein sehr autoritärer Führungsstil eher zu Unzufriedenheit führt und ein partizipativer Führungsstil eher zu Zufriedenheit. Warum? Ja, ich glaube einfach, also wenn man sehr autoritär ist und den Leuten immer sagt, was sie zu tun haben, dann killt es die Kreativität. Die Leute haben keine Lust mehr nachzudenken und. Während bei partizipativ, da ist man eingeladen, nachzudenken und man arbeitet gemeinsam an einem Problem und das ist irgendwie besser. Irgendwie. So. So meine grobe Vorstellung, nicht mal eine richtige Theorie, das ist einfach so. Und mit dieser Vorstellung gehe ich jetzt in die Praxis. Und ich führe jetzt tatsächlich Interviews durch. Ich rede mit den Leuten, ja, in der Praxis. Ich verbringe Zeit mit echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrem realen Arbeitskontext und ich führe mit denen strukturierte, halbstrukturierte, unstrukturierte Interviews. Ich rede mit denen, du sag mal, wie ist das jetzt? Beschreib mal den Führungsstil. Wie führt ein Chef? Sag mal, was macht er so? Wie verhält er sich? Was passiert bei einem Fehler? Wie honoriert er Ideen? Wie gibt sie sich? So, kann man jetzt irgendwie ergründen? Und dann redet man über, sag mal, und wie geht's jetzt dir so? Also, man geht jetzt sehr offen ran, fast unstrukturiert. Und jetzt hat man die erste Runde von Interviews, man nimmt die Interviews nach Hause und dann denkt man, was habe ich gelernt und versucht es jetzt irgendwie inhaltlich zu kneten und was habe ich da jetzt, Mensch, gibt's da ein Muster, gibt's da Unterschiede, gibt's da Zusammenhänge, Mensch, und dann lässt man das sacken, ja, und es kribbelt mal so Ergebnisse. So, dann macht man weiter, dann geht man da wieder rein und nächste Gespräch, also sagen wir mal so eine Art iterativer, adaptiver Zyklus von Zuhören, Interpretieren, Zuhören, Sortieren, Interpretieren, na? Man geht immer rein in die Realität und wieder raus, so, und das macht man eine Weile und irgendwann kommt man raus und sagt, also jetzt habe ich ein halbes Jahr lang, ein Vierteljahr mit Leuten gesprochen, die von sehr unterschiedlichen Führungskräften mit unterschiedlichen Führungsstilen konfrontiert sind. Und wenn ich mal so mir das auf der Zunge zergehen lasse und da mal versuche, das mal zu strukturieren, zusammenzufassen, dann komme ich zu folgendem Schluss. So. Okay. Und so geht es auch. Ja? Also kann man so auch machen. Jetzt die Frage, was ist denn jetzt besser? Also, und das ist jetzt ein echter Paradigmenstreit. Ich sage nicht, dass man das eine nur machen kann und das andere nicht, sondern die Frage ist so, wie viel von beidem? Ja, bin ich jetzt, sagen wir mal, der eine, der wirklich mit Daten und objektiv, ja, oder eher qualitativ mit Gesprächen, mache ich nur das eine oder nur das andere? Das ist ein gewisser Paradigmenstreit, um nicht zu sagen Religionsstreit unter Wissenschaftlern. Ja, die einen, die lächeln über die anderen und umgekehrt. So, und lass uns das mal ein bisschen auseinander klamüsern. Das erste Beispiel, das ich dargestellt habe, das ist knallharte quantitative Forschung in Reinkultur. Was bedeutet das? Das quantitative Paradigma. Erster Punkt. Ich gehe davon aus, dass es da draußen eine objektive Wahrheit gibt. Es gibt eine Wahrheit. Unabhängig davon, ob ich sie verstanden habe oder nicht. Es gibt eine Wahrheit. So. Und ich als Wissenschaftler, ich muss versuchen, mir zu sagen, aus dieser Wahrheit erstmal rauszuhalten und als Externer sozusagen auf diese Wahrheit drauf zu blicken. Ich trenne sozusagen die Wahrheit vom Beobachter, wenn man mal so will. Ja, hier bin ich, der Wissenschaftler, und da ist irgendwo die Wahrheit verborgen. So, und jetzt gehe ich her und suche ein Vehikel. Wie bekomme ich als Außenstehender, ja, als Subject, wie bekomme ich sozusagen meinen Zugang zu dieser Wahrheit? Und das erfolgt über Daten, ja, wirklich über Zahlen, also nicht über Worte oder Bilder oder so, sondern wirklich über Zahlen. Ich brauche Zahlen, Zahlen lügen nicht. So. Und bevor ich jetzt irgendwelche Daten erhebe, brauche ich wirklich eine klar definierte Theorie, eine klare Hypothese. Eine Hypothese ist im Grunde das Molekül einer Theorie. Das ist die kleinste Einheit einer Theorie. Und diese Hypothese, die fällt nicht vom Himmel, sondern die leite ich ab aus einer vorher klar definierten Theorie. So, und jetzt gehe ich also sozusagen an den Forschungsgegenstand, ja, an die Mitarbeiter ran. Ich erhebe die Daten, ja, und analysiere die. Und diese Daten, wenn ich deren Komplexität dann mittels statistischer Methoden reduziere, die sagen mir dann, ob eine Theorie, eine Hypothese richtig ist oder nicht. Und ob ich das gut finde oder nicht, oder wie ich als Wissenschaftler die Dinge wahrnehme oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die Daten sprechen sozusagen für sich. Ich habe damit nichts zu tun sozusagen. Ich bin ja nur derjenige, der die Frage gestellt hat und die Sachen erhoben hat. Und jetzt habe ich Daten und jetzt habe ich analysiert. Es kommt nichts raus. Kein Unterschied. Ja, und also Hypothese falsch. So würde ich quantitativ herangehen. So, das hat echt was für sich, ja, weil wir natürlich wissen, auch Wissenschaftler sind gebiased, ja, wir haben gebiased, wir unterliegen gewissen Urteilstendenzen. Wir sind eben auch Menschen als Wissenschaftler und gewisse Dinge sehen wir nicht oder wir wollen gewisse Dinge in einer bestimmten Art und Weise sehen. Das ist nicht unerheblich. Ja, wir wissen, dass in der wissenschaftlichen Forschung bin ich dann erfolgreich, wenn ich wissenschaftliche Publikationen veröffentliche und eine Studie wird nur dann veröffentlicht, wenn was rauskommt. Und wenn nichts rauskommt, dann ist das schlecht für mich. Also will ich, dass was rauskommt. Und ja, und deshalb gilt diese Prämisse, wenn ich wirklich will, dass was Bestimmtes rauskommt, dann darf dieser Wille, diese Tendenz, Dinge doch auf eine bestimmte Art und Weise sehen zu wollen, die darf keinen Einfluss haben auf das, was rauskommt. So, ja, und das hat wirklich absolut seine Berechtigung, diese Form der quantitativen Forschung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Vertreter, die eher qualitativ denken. Also wenn ich vielleicht ein bisschen über mich persönlich reden darf, also ich war früher hardcore quantitativer Forscher. Ja, selbstverständlich. Also während meines Studiums, auch während meiner Promotion, ich habe mich vor allem mit Methoden auseinandergesetzt und ich war da wirklich knallhart quantitativ. Alles andere war für mich Esoterik. Mittlerweile sehe ich es anders. Ja, in meiner praktischen Arbeit bin ich mittlerweile wirklich sehr, sehr qualitativ unterwegs. Was heißt das qualitativ? Qualitativ heißt zunächst, dass ich diesen Unterschied, ja, zwischen dem Wissenden und dem Wissensgegenstand sozusagen, dem Forschungsgegenstand, diesen Unterschied gar nicht aufheben möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Organisation etwas verstehen möchte, dann tauche ich da ein und ich versuche ganz bewusst Teil der Sache zu werden. Wirklich, also das ist wie wenn man jetzt zum Beispiel, sag mal, irgendeinen, im Urwald findet man einen neuen Stamm, der noch nie Kontakt zu Menschen hatte und ich will verstehen, wie sind die da so drauf, wie denken die, dann versuche ich vielleicht direkt Teil dieser Gruppe zu werden. Ich lebe mit denen, ich esse mit denen, ich arbeite mit denen, ich verbringe Zeit mit denen. Diese Separierung findet nicht statt, im Gegenteil. Ich möchte Teil der Sache werden, ich möchte ein aktiver Teil der Realität werden. Ich möchte sogar persönlich involviert werden in den Forschungsgegenstand. Also wirklich richtig schön mitten rein. Und in den Schuhen der Menschen gehen, die ich untersuche. Und dabei habe ich möglicherweise gar keine Theorie im Gepäck. Weil ich denke, eine Theorie, die verschließt ja mir die Wahrheit. Das ist eine Form von Voreingenommenheit, bereits mit einer Theorie da reinzugehen. Also gehe ich mal, was nur theoretisch möglich ist, irgendwie komplett ahnungslos rein, ohne Hypothese. Ich versuche einfach mal ganz viel zuzuhören, zu verstehen und so. Und dann über einen Prozess der Induktion, anders als bei quantitativer Forschung, der Deduktion, der Ableitung einer Hypothese, bilde ich hier induktiv Hypothesen. Ja? Ich lerne sozusagen, wie die Wirklichkeit zu sein scheint, aus meiner unmittelbaren Erfahrung mit dem Forschungsgegenstand. Und natürlich nehme ich dann einen gewissen Distanz auf zum Forschungsgegenstand immer wieder. Ich muss mich selber herausziehen. Es geht zum Beispiel mit Hilfe eines externen Coach, der dann meine Beobachtung hilft, mir meine Beobachtung zu reflektieren und zu strukturieren. Ja, so, aber ich leite dann meine Schlussfolgerung am Ende aus dem allem ab, was ich gesehen habe, und ich interpretiere und ich mache überhaupt keinen Hehl daraus, dass diese Sichtweise, die ich daraus generiere, meine Sichtweise ist. Ja, so. Ich darf interpretieren. Und das ist meine Interpretation, und die ist mit meiner Person verbunden. Aber gut, ist so. Ja. Alles fein. So denkt sozusagen der qualitative Forscher. Und es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Seiten sieht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hier nicht zu dogmatisch nur die eine Seite gegenüber der anderen Seite kategorisch bevorzugt. Ich halte das für nicht richtig. Man kann kombinieren. Man kann ja zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, wir beginnen qualitativ, ganz offen. Ja, und dann zu bestimmten Fragestellungen machen wir dann etwas wirklich quantitativ. Dann nageln wir dann die Dinge datenmäßig fest. Das geht ja auch. Ja, und so findet es ja auch häufig statt. Ja, so. Und jetzt lass uns mal so ein paar Ansätze mal angucken, weil die in den Forschungsmethoden in der Arbeits- und Organisationspsychologie doch sehr verbreitet sind. Und da muss man einfach so ein paar Begriffe mal verstanden haben. Das eine ist natürlich das Experiment. Ja, da muss man sich jetzt fragen, kann man eigentlich angewandte Experimente in der Arbeits- und Organisationspsychologie im Labor machen? Geht das? Naja, da gibt es viele Beispiele dafür. Also zum Beispiel, werden wir etliche kennenlernen, wenn wir zum Beispiel mal gucken, wie wirken eigentlich Anreize, wie wirkt Belohnung. Da gibt es ganz viele Laborexperimente. Ne? Zwei Gruppen machen eine und dieselbe Aufgabe, unabhängig voneinander. Die einen bekommen die Belohnung, die anderen nicht. Und dann müssen sie die gleiche Aufgabe nochmal machen. Und wie verändert es sozusagen die Leistung? Das pure Laborforschung, experimentell in Reinkultur. In der Praxis haben wir aber häufig Quasi-Experimente. Was ist ein Quasi-Experiment? Ein Quasi-Experiment ist ein Art-Experiment, wo ich tatsächlich die unabhängige Variable, also die Ursache, irgendwie manipuliere, aber ich habe kein reines Experiment. Ich habe keine zufällige Zuordnung der Versuchspersonen. Das geht in der Praxis häufig nicht. In einem Unternehmen zum Beispiel, in der Feldforschung, im Feld, also in der Praxis, in der Realität, das ist da oft nicht möglich. Also es hat in gewisser Weise experimentellen Charakter. Die eine Schicht, die mit der mache ich jetzt etwas, Shopfloor-Management, und mit der anderen Schicht nicht. Ja? Oder in der einen Schicht, da bekommt ihr in der Pause alle ein Eis, und in der anderen Schicht bekommen die nichts. Und dann untersuche ich, wie die Effekte sind. Aber ich kann da keine zufällige Zuordnung der Versuchspersonen zu den verschiedenen experimentellen Bedingungen machen. Das geht einfach nicht. Sehr verbreitete Methodik in der angewandten Forschung sind Befragungen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also in der Arbeits- und Organisationspsychologie funktioniert es meistens so, dass man zum Beispiel Fragebogen verteilt an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, an Führungskräfte. Und in diesen Fragebogen werden unterschiedliche Inhalte abgefragt. Verschiedene Variablen werden im Grunde operationalisiert. Kann man reinpacken, was man will. So, und was man dann am Ende hat, sind eben umfangreiche Datensätze, ja, in denen sehr verschiedene Variablen drinstecken. Und was ich dann eben machen kann, ist, ich kann im Anschluss daran regressionsanalytisch Zusammenhänge untersuchen. Welche Korrelation gibt es zwischen Variable A und Variable B? Wie ist es alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, es sei so, die sagen in der Tendenz auch, es sei so. Und dann kann ich entsprechende Zusammenhänge analysieren. Einfache Korrelationen beispielsweise, oder ich kann multiple Regressionsanalysen machen. Also ein Klassiker beispielsweise ist ja die Frage Mitarbeiter, die Frage, haben Sie ernsthaft vor, in den kommenden 12 Monaten das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Ja, sogenannte Flight Risk. Die Tendenz der freiwilligen Kündigung. Und dann frage ich noch viele andere Dinge ab. Na, wie siehst du deine Zukunft im Unternehmen? Wie zufrieden bist du mit dem Gehalt? Wie zufrieden bist du mit der Führungskraft? Und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich sozusagen die eine abhängige Variable, die Fluktuationstendenz, ja, als abhängige Variable betrachte und kann jetzt gucken, welchen Einfluss haben die vielen anderen Variablen auf diese eine Variable. Das mache ich dann mit einer multiplen Regressionsanalyse. Und ja, alles fein. Das Problem hier natürlich ist, dass gerade bei solchen Befragungen, befragungsbasierten Zusammenhangsanalysen, ganz schwer oder häufig gar nicht klar festzustellen ist, was ist jetzt eigentlich die Ursache und was ist die Wirkung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Fragebogen frage, wie ist der Führungsstil, und dann frage ich im zweiten Teil des Fragebogens, wie zufrieden sind Sie, und dann stelle ich fest, da kommt eine Korrelation raus, dann könnte ich sagen, okay, naja, Führungsstil hat einen Einfluss auf die Zufriedenheit, aber vielleicht ist ja genau umgekehrt. Vielleicht hat ja die Zufriedenheit der Mitarbeiter einen Einfluss auf den Führungsstil. Oder vielleicht gibt es ja auch eine dritte Variable, die auf beides gleichermaßen wirkt. Das kann ich damit einfach nur schwer kontrollieren. Nichtsdestotrotz sind diese Formen von Forschung sehr verbreitet in der Praxis. Eine andere ist Aktionsforschung. Aktionsforschung heißt, ich löse in einer Organisation ein praktisches Problem. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Ich versuche zum Beispiel, dass bestimmte Mitarbeitergruppen eine bestimmte Sache lernen, ja, um dann zu schauen, arbeiten sie danach besser. Also ich begleite sozusagen praktische Maßnahmen mit entsprechenden methodischen Ansätzen. Ich begleite etwas wissenschaftlich und schließe daraus, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Vielleicht kurz am Rande, es gibt natürlich auch sowas wie Meta-Analysen, werden in der Arbeits- und Organisationspsychologie häufig auch angewandt. Was ist das? Das ist im Grunde der Versuch, wenn man ganz viele Studien hat, zur Frage, wie valide ist ein Assessment Center? Wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen der Diversität in einem Team und der Leistung? Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Leistung? Und ich habe da 100 Studien, dann lege ich einfach diese Studien alle übereinander und schaue, was sagen diese Studien eigentlich so unterm Schritt, unterm Strich. So, das gibt's auch. Eine Sache hat in den letzten Monaten oder vielleicht Jahren ganz besondere Aufmerksamkeit erfahren, nämlich das Thema des evidenzbasierten Management. Evidenzbasiert. Diesen Begriff, den muss man sich merken. Evidenzbasiert. Also etwas ist begründet auf einer empirischen, wissenschaftlichen Evidenz, auf einer klaren Beweisführung. Gibt's ganz viele Protagonisten mittlerweile, die sagen, gerade in den Sozialwissenschaften, gerade in den verhaltensnahen Disziplinen, vielleicht auch Human Resource Management, dann, da sollten wir Dinge nicht aus dem viel zitierten Bauchgefühl heraus machen oder aus einer Intuition heraus. Und wir sollten auch gar nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen oder irgendwelche Beispiele anderer Unternehmen kopieren, ja. Ich muss sagen, das ist alles nicht rational. Das ist alles nicht gut. Man muss Dinge wissenschaftlich auf den Grund gehen. Bevor ich also behaupte, dass beispielsweise gemischt zusammengesetzte Teams leistungsfähiger sind als homogen zusammengesetzte Teams, sollte ich das wissenschaftlich prüfen vorher. Ich sollte schauen, gibt es denn dafür überhaupt eine Evidenz? Nur dann, wenn etwas evident ist, ist die Entscheidung für oder gegen eine Sache auch rational. Um mal hier auch nochmal so ein Beispiel zu bringen. Schöne Studie, die einst durchgeführt wurde. Da wurden also Müllmänner, sagen Stadtreinigungskräfte, untersucht. Es wurden nicht die Stadtreinigungskräfte untersucht, sondern es wurde untersucht, wie deren Gehalt einen Einfluss hat auf deren Leistung. Und man ist also hergegangen und hat zwei Gruppen von Stadtreinigungskräften aufgeteilt und gesagt, okay, naja, die einen, die werden jetzt pro Stunde bezahlt, und die anderen, die werden pro Leistung bezahlt. Kann man sich jetzt ja vorstellen. Ja. So, auf diese Studie werde ich woanders nochmal eingehen, also ganz konkret. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie man sowas machen kann. Und danach wird einfach geguckt, naja, wie ist die Leistung pro Euro Personalkosten? In der einen Bedingung oder in der anderen Bedingung? Bevor ich jetzt also hergehe in einem Unternehmen und sage, also Leute, wir sollten nicht mehr hier Stundenlohn bezahlen, wir sollten hier für Leistung bezahlen, mache ich doch erstmal eine kleine Studie und probiere das aus. Ja, ich mache eine Studie und schaue, ob denn die Bezahlung für Leistung tatsächlich einen Effekt hat. Muss mal vorwegzunehmen, es hat keinen guten Effekt. Es führt zum Negativen, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Aber grundsätzlich wäre es doch gut, erstmal so eine Studie zu machen, bevor man etwas in der Breite sozusagen ausrollt. Eine andere Form, Erkenntnisse zu sammeln, besteht natürlich in der Durchführung von Experteninterviews. Man schaut sich an, was sagen eigentlich die Leute, die schon sehr lange in einem Feld gearbeitet haben. Ja, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie, welchen Einfluss haben Gehaltssysteme auf die Leistung im Vertrieb? Da könnte es eine gute Idee sein, mal mit Leuten zu reden, die sich in diesem Umfeld seit vielen Jahren bewegen. Also was sagen die denn? Was haben die für Beobachtungen gemacht? Was haben die gelernt? Was hat in der Praxis funktioniert und was hat nicht funktioniert? Das kann man machen. Natürlich auch da immer die Gefahr, sammle ich dort wirklich Wahrheit oder sammle ich dadurch nur die Erklärung der Befragten, die ja falsch sein kann. Ja, oder eine weitere Methode sind Computersimulationen. Gibt's auch. Ja, dass man sozusagen versucht eine Realität in einem Unternehmen computerseitig abzubilden oder mal zu schauen, was für Szenarien ergeben sich daraus. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gab mal bei General Electric, da kam das her, so den Ansatz, jedes Jahr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuteilen in drei Klassen, A, B, C. A sind die Superstars, B sind so die Durchschnittsmitarbeiter, die Mehrheit, und C sind die Low Performer, die Schwachen. Und das war damals die Idee von Jack Welch, sich konsequent von den Low-Performern zu trennen. Und jetzt hat man natürlich analysiert, was passiert denn da langfristig, wenn man das tut? Wie verändert sich die durchschnittliche Leistung, wenn man das tut? Das hat man untersucht mit Simulationen. Das hat man computertechnisch analysiert, um zu verstehen, was da passiert. So, das waren jetzt einfach mal so verschiedene Ansätze von Forschungsmethoden im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie. Die stammen nicht aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, die stammen aus den Forschungsmethoden grundsätzlich. Sie haben nur in dem besonderen Anwendungskontext vielleicht manchmal einen ganz bestimmten Anstrich. So, dabei würde ich es gern belassen zum Thema Forschungsmethoden. Nächstes Mal sprechen wir dann über Organisationsstrukturen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.